Grüezi miteinander bei der Sendung «Schweizer Stunde» von Kontrafunk rund um brisante Themen mit Gästen, die die Schweiz bestens kennen. Am Mikrofon Daniel Wahl. Heute analysieren wir die Hintergründe der medialen Hinrichtung des Schweizer Eishockey-Trainers Patrick Fischer kurz vor der Weltmeisterschaft und welchen Schaden dabei auch der Verursacher, ein Journalist des Schweizer Fernsehens, genommen hat. Ich spreche da mit Kurt Zimmermann, dem früheren Chefredaktor der Sonntagszeitung, einem intimen Kenner der Verlagsbranche. Im zweiten Teil geht es um das Schweizer Bildungswesen, das sich wie in Deutschland im Niedergang befindet. Immer mehr Schüler verlassen nach 9 Jahren die zweitteuerste Schule der Welt, ohne richtig lesen und rechnen zu können. Kürzlich gab es gegen diese Qualitätseinbuße einen Aufstand einer parteiübergreifenden Gruppe von Politikern von links bis rechts, ein einmaliger Vorgang in der Schweiz. Zu dieser Gruppe gesellt sich auch der amtsälteste Bildungsdirektor Rees Schmid, mit dem wir in der Schweizer Stunde sprechen. Kaum eine Mediengeschichte hat die Gemüter der Schweiz in den letzten Wochen derart aufgewühlt wie jene über den Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer. Zur Erinnerung: Patrick Fischer hat ein Covid-Zertifikat gefälscht, dafür wurde er mit 39.000 Franken Bußgeld bestraft. Darüber wiederum hat der Hockeytrainer mit dem Fernsehjournalisten Pascal Schmitz in einem Nebengespräch gesprochen. Und dieser Fernsehjournalist machte daraus eine Geschichte. Das hat Fischer im dümmsten Moment den Job gekostet. Aber auch der Fernsehjournalist. Pascal Schmitz ist inzwischen sprichwörtlich von der Bildfläche verschwunden, weil man seine Hasstiraden auf Social Media ans Licht brachte. Was ist guter, was ist schlechter Journalismus? Ausgehend von dieser Geschichte spreche ich mit einem der profiliertesten Kritiker der Medienszene und einem intimen Kenner der Verlagsbranche, mit Kurt Zimmermann. Kurt Zimmermann publiziert in der Weltwoche. Guten Tag, Herr Zimmermann.
Hallo, freut mich.
Hier, Herr Zimmermann, steht ja alles im Raum. Verräter, Denunziant, Aufklärer, Karrierist. Und ganz direkt meine Frage: War die Geschichte über Patrick Fischer nun guter oder schlechter Journalismus?
Ich glaube, die Frage ist nicht, war es guter oder war es schlechter Journalismus? Ich glaube, die Frage ist eher, war es fairer oder war es unfairer Journalismus? Da würde ich nun meinen, es war unfairer Journalismus. Weil im Journalismus kommen Sie oft in die Situation, dass sich zu Ihrem Gesprächspartner eine Art Vertrauensverhältnis aufbaut. Innerhalb dieses Vertrauensverhältnisses erfahren Sie vielleicht Dinge, die unter 4 Augen ausgetauscht werden. Das aber ist vertraulich und das gehört nicht an die Öffentlichkeit. Hier hat der TV-Journalist gegen journalistische Ethik verstoßen, indem er das dann doch publik gemacht hat, was der Eishockey-Trainer ihm im vertraulichen Gespräch gesagt hatte.
Manchmal sagen das vor allem die Politiker und Regierungsräte etc. off the record und signalisieren dem Journalisten, das möchte ich jetzt nicht aufgezeichnet haben. Das passiert aber nicht. Wo verläuft für Sie hier die rote Linie?
Ich gehe davon aus, dass in diesem Fall nicht explizit gesagt wurde, dieses Gespräch ist off the record. Nur das Gegenteil muss eigentlich eingelöst werden. Sie müssen fragen, ist das on the record? Als Journalist müssen Sie fragen, nachdem Fischer Ihnen das zum Beispiel erzählt hat von diesem Missbrauch dieses Covid-Zertifikats, müssen Sie schon fragen, war jetzt das on the record oder war das off the record? Hast du mir das als Privatperson gesagt oder hast du mir das als Journalist gesagt, in der Meinung, dass ich das auch publizieren kann? Der TV-Journalist hat diese Frage nicht gestellt. Das war falsch.
Jetzt ist diese Geschichte aber so groß und eigentlich in der Öffentlichkeit so wichtig zu diskutieren, weil alle großen Mythen angesprochen werden: Hochmut, Fall, Wahrheit und Ehrlichkeit. Das Schweizer Fernsehen sagt dazu ja, dass sie die Geschichte unbedingt hätten bringen müssen. Alles andere hätte der Glaubwürdigkeit des Unternehmens geschadet, wenn man herausgefunden hätte, diese Geschichte wäre unterschlagen worden.
Das ist natürlich hochrangiger Quatsch. Das Schweizer Fernsehen hat überhaupt keine Verpflichtung, private Details von öffentlich bekannten Personen bekannt zu machen. Wie auch? Ich meine, das Schweizer Fernsehen ist öffentlich finanziert, hat aber damit nicht die Aufgabe, öffentliche Denunziation zu betreiben.
Ja, was wäre, wenn der Journalist gesagt hat, hör mal, ich bringe diese Geschichte, aber ich werde sie einordnen. Wäre das fair gewesen?
Wenn Fischer einverstanden gewesen wäre, ja. Nur, wissen Sie, bei solchen Fragen müssen Sie als Journalist mit Ihrem Gesprächspartner zusammenarbeiten. Man muss sagen, halt, schau, wie lösen wir dieses Problem? Man kann sagen, Fischer, gut, ich kenne diese Story, ich ordne sie ein, ich versuche die auch ein bisschen zu entdramatisieren. Bist du einverstanden? Ich zeige dir vorher noch, wie ich das genau machen würde. Du kannst das Video anschauen, kannst das Video kommentieren. So geht man normalerweise miteinander um, nicht indem man übereinander herfällt.
Möglicherweise hätte die Geschichte früher funktioniert in einer Zeit, als es noch keine solche Empörungsgesellschaft gab, die sich in den sozialen Medien austoben konnte und eine Hinrichtung einleitete. Der Eishockey-Verband hatte sich ja hinter Patrick Fischer gestellt. Was ist da passiert oder was hat sich verändert gegenüber früher?
Ja, Sie sagen es richtig. Die sozialen Medien haben natürlich auch die traditionellen Medien sehr stark verändert. Sie haben sie dahingehend verändert, dass eine viel stärkere Drucksituation entstanden ist. Das heißt, die sozialen Medien sind ja eine Art exponentielle Boulevard-Mediensituation. Es wird öffentlich angeklagt, es wird öffentlich angeprangert, es wird öffentlich gepöbelt. Und dieser Pöbeljournalismus der sozialen Medien hat in einem gewissen Maße und in einem, wie ich meine, zu hohen Maße auf die traditionellen Medien abgefärbt.
Letztlich ist es ja dann ein Entscheid von Sponsoren und Unternehmen, die auf solche Empörungen sensibel reagieren und das Geld zurücknehmen oder ihre Verträge aufkündigen. Muss ein Journalist heute das mit berücksichtigen und muss er seinen Schaden, den er anrichten kann mit seiner Geschichte, muss er das mit einkalkulieren?
Nein, das muss er nicht einkalkulieren. Worauf der Journalist keine Rücksicht nehmen muss, sind kommerzielle Verflechtungen in seinem Themenbereich, den er bearbeitet. Worauf der Journalist hingegen Rücksicht nehmen muss, wie in diesem Fall Patrick Fischer, sind die Fragen, wo überschreite ich Grenzen, indem ich persönliche Sphäre, Intimsphäre öffentlich mache. Das muss er sich sehr wohl überlegen, aber kommerzielle Überlegungen, bin ich der Meinung, gehören nicht in die Denke des Journalisten, wenn er einen Artikel oder einen Bericht verfasst.
Ich meine, die Geschichte hätte ja auch ein ganz anderer Ausgang nehmen können. Der Verband hätte sich hinter ihn gestellt und er wäre im Job geblieben, hätte eine wunderbare Arbeit gemacht im Hinblick auf die Weltmeisterschaften und alles wäre gut gewesen und wir hätten heute nicht darüber sprechen müssen.
Wissen Sie, man muss diese Geschichte auch ein bisschen entdramatisieren. Nun, was hat Patrick Fischer gemacht? Er hat eine Reise unternommen und dazu ein gefälschtes Covid-Zertifikat im Internet besorgt. Um Himmels Willen. Während Covid, wer alles hat denn nicht seine Tests gefälscht? Wer alles hat nicht einen alten Test mit einem neuen Datum versehen? Ich kenne viele Leute, in dieser Covid-Phase ist man überall mit irgendwelchen Papieren herumgereist, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig lupenrein waren. Was war daran so schlimm? Niemand ist gestorben deswegen.
Das stimmt, bin ich einig mit Ihnen. Gleichwohl auch die Geschichte von Pascal Schmitz, der vor einem Jahrzehnt Hasstiraden in den Social Media loslegte und die hat man an die Öffentlichkeit gezerrt und das hatte ja auch für ihn Folgen. War diese Geschichte auch übergriffig?
Schauen Sie, Pascal Schmitz, der Journalist, hat sich in einer eher ruppigen Weise über Sportereignisse geäußert, indem er zum Beispiel einen ägyptischen Schiedsrichter als gelben Hurensohn bezeichnet hat. Das ist eine sprachliche Entgleisung. Gut, die ist 10 Jahre her. Ich bin da der Meinung, in solchen Fragen kann man auch mal ein Auge zudrücken. Jeder junge Journalist erzählt vielleicht mal einen Blödsinn. Man sollte ihm danach nicht ein Leben lang einen Strick daraus drehen.
Beide Geschichten haben ihre Begründung letztlich in einem Moralismus. Wir sagen, man muss moralisch integer sein, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Bei Patrick Fischer ist es die Ehrlichkeit, die Offenheit, die er postuliert hat, und das macht die Fallhöhe. Bei Pascal Schmitz ist es wahrscheinlich sein Image als professioneller Sportkommentator und seine abfälligen Bemerkungen. Er trägt unsere Gesellschaft einfach diese moralischen Diskrepanzen nicht mehr? Oder ist das der Stoff, aus dem Journalismus gedrechselt werden muss?
Ja, wissen Sie, der Moralismus ist natürlich eine äußerst beliebte Keule. Am beliebtesten ist er natürlich in der Politik. Die Politik versucht ja eigentlich jedes Thema zu einem moralistischen Thema zu machen, egal ob es um Einwanderung, um Investitionen, ob es um Standortpolitik geht. Alles wird unter der moralistischen Lupe betrachtet. Das fährt natürlich auch auf den Journalismus ab. Aber ich bin der Meinung, das ist eine Fehlentwicklung. Also ich habe auch geschrieben zu diesem Fall Patrick Fischer. Müssen Journalisten eigentlich Heilige sein? Ich habe gesagt, nein, sie müssen keine Heiligen sein. Müssen sie Heilige werden? Nein, erst recht nicht, sie müssen keine Heiligen werden. Wir sollten uns als Journalisten eher aus dieser Moralismusklammer befreien, als sie noch zu stärken.
In diesem Zusammenhang, ist Vertraulichkeit überhaupt noch ein Wert im Journalismus?
Ja, ich glaube, bei den meisten Journalisten schon. Also ich kann mich erinnern an meine Zeit als Chefredakteur. Wir hatten einige Geschichten, die hätten landesweit für Aufsehen gesorgt. Ich mache ein Beispiel von einem hochrangigen Politiker, von dem man wusste, dass er dauernd in sehr, sehr abwegigen Clubs in München verkehrte und Ähnliches. Ein verheirateter Politiker, notabene. Solche Geschichten hat man damals nicht gebracht. Wenn man hat gesagt, schau, es ist zwar eine Geschichte, die würde riesige Schlagzeilen machen, aber wir wollen eigentlich die Privatsphäre einer Person höher gewichten als das Interesse der Öffentlichkeit an einer guten Schlagzeile.
International gibt es andere Kompasse. Wenn wir in England schauen, wird ja jedes kleinste Privatdetail von Prinz Harry und Meghan diskutiert und zerlegt und zerfleischt. In Frankreich werden die Privatsphären der Regierungsräte veröffentlicht. Sind wir sensibler in der Schweiz und zurückhaltender, und müssen wir das tatsächlich sein?
Sie haben recht. Die englische Boulevardpresse, das sind natürlich Bulldoggen und Terriers, die kennen gar nichts. In der Schweiz, glücklicherweise, gibt es hier noch einen gewissen Respekt vor der Privatsphäre. Es hat natürlich auch mit der Konkurrenzsituation der Medien zu tun. In England ist der Kampf zwischen den 4-5 dominierenden Boulevardblättern ist natürlich brutal hart. Er ist online brutal hart, er ist auch bei den sinkenden Printauflagen brutal hart. Je härter ein Wettbewerb ausgefochten wird, desto brutaler werden auch die Regeln dieses Wettbewerbs ausgetragen. In der Schweiz, mit einem relativ schwachen publizistischen Wettbewerb, ist das glücklicherweise noch nicht eingetreten und wird auch nicht eintreten.
Um Ihren Kompass, guter oder schlechter Journalismus, etwas genauer auf die Spur zu kommen, Sie haben eine kleine Liste in der Weltwoche gemacht über Geschichten, die das Land Schweiz bewegt haben. Dazu sagten Sie jeweils kurz, hätte ich gebracht, hätte ich nicht gebracht. Eine berühmte Story war diese über den damaligen Botschafter Thomas Bohr und die Affäre in einer Tiefgarage. Sie sagen Privatsache. Warum?
Gut, die Geschichte war die, eine Visagistin oder Kosmetikerin wurde gesichtet, wie sie mit ihrem Auto in die Tiefgarage der Schweizer Botschaft eingefahren ist. Sagen Sie mir, was ist das öffentliche Interesse daran? Gut, kann man sagen. Alles, was öffentlich bezahlt ist, ist von öffentlichem Interesse. Also ein Botschafter, der von Steuergeldern bezahlt wird, muss darum in der Öffentlichkeit eine viel härtere Sichtweise erdulden als ein normaler Bürger, der nicht über öffentliche Gelder finanziert ist. Ich glaube, hier wurde von Ringe dann die rote Linie trotzdem überschritten. Ich meine, auch ein Botschafter, obwohl er öffentlich finanziert ist, hat ein gewisses Recht auf eine Privatsphäre.
Was wäre, wenn man einen Bundesrat an einem Strand in Badehose sieht und ein Foto von ihm veröffentlicht?
Kommt drauf an. Vielleicht gefällt es dem Bundesrat, vielleicht gefällt es ihm nicht. Das ist natürlich der Paparazzi-Journalismus, den Sie jetzt ansprechen. Der Paparazzi-Journalismus ist ja nicht eine neue Erfindung, den gibt es seit 100 Jahren, in dem schon immer Fotografen mit der Linse hinter einem Gebüsch darauf warteten, irgendeine Filmschauspielerin im Bikini oder meinetwegen, wie Sie sagen, einen Bundesrat in der Badehose fotografieren zu können. Es ist ein Grenzfall. Wenn Sie dagegen klagen, dass Sie als Bundesrat in der Badehose abgebildet wurden, ich glaube, diese Klage wird in einem Vergleich enden. Das wird keine allzu großen Wellen werfen.
Muss man in der Schweiz zwischen einem Schauspieler und einem Bundesrat einen Unterschied diesbezüglich machen?
Theoretisch nein, praktisch ja. Ich meine, Sie dürfen natürlich nicht vergessen, Schauspieler leben von der öffentlichen Aufmerksamkeit. Politiker auch, wenn auch in etwas reduziertem Maße. Ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, viele dieser Skandalbilder, die wir online oder in den Zeitungen sehen, also eine halbnackte Filmschauspielerin zum Beispiel, oben ohne oder was weiß ich, die meisten dieser Bilder sind arrangiert und die meisten dieser Bilder werden denen erst nachträglich zum Skandal aufgebauscht. Dabei wurden sie vorgängig besprochen zwischen dem Fotografen und der Schauspielerin. Es wurde arrangiert, es wurde nur so getan, als ob hier irgendetwas Verbotenes geschehen wäre, um die Resonanz natürlich dadurch zu erhöhen.
Eine der berühmtesten Geschichte-Affären in der Weltgeschichte ist die Affäre Monika Lewinsky-Bill Clinton. Ist ja eigentlich auch eine Privatsache. Hätten Sie sie gebracht? Oder ab welchem Moment wären Sie eingestiegen?
Ich glaube, diese Geschichte hätte ich gebracht. Weil hier vermischen sich natürlich private Ansprüche und öffentliches Interesse in einer sehr komplizierten Weise. Das Problem von Clinton war nicht, dass er sich mit Monika Lewinsky eingelassen hat. Das Problem von Clinton war am Schluss, dass er die Affäre mit Monika Lewinsky bestritten hat. Das heißt, man hat einen amerikanischen Präsidenten bei einer Lüge erwischt. Und dann ist es natürlich nicht mehr eine Privatsache, sondern dann ist es eine Frage der charakterlichen Eignung eines Politikers und dann gehört es natürlich an die Öffentlichkeit.
Man muss sie natürlich vorher an die Öffentlichkeit bringen, bevor man überhaupt bestreiten kann, ob sie stattgefunden hat. Also das heißt, der Anfangsmoment wäre für Sie fragwürdig, aber sobald er dazu lügt, dann wäre die Ehrlichkeit der Gradmesser für diese Geschichte. Ist das richtig?
Ja, viele Politiker, die über Affären gestolpert sind, sind nicht gestolpert, weil sie ein Wochenende mit einer Geliebten in einem Berghotel verbracht haben oder weil sie in irgendeinem diffusen Umfeld gesichtet wurden. Die meisten Politiker sind gestolpert, weil sie das nachträglich bestritten haben, es aber bewiesen werden konnte. Das heißt, wenn sie als Politiker bei einem Fehltritt ertappt werden, ist das nur dann ein gravierender Fehltritt, wenn Sie diesen Fehltritt vorgängig geleugnet haben.
Wie ordnen Sie dann die Geschichte des Partner-Stadtpräsidenten Gary Müller ein und seine Pimmelpics?
Schauen Sie, wir sind hier genau in dieser Grauzone. Diese Grauzone ist die Grauzone zwischen wo endet Privatsphäre und wo beginnt öffentliches Interesse. Die Betroffenen, wie Gary Müller, weiten den Begriff der Privatsphäre natürlich aus. Die Journalisten engen den Begriff der Privatsphäre ein. Journalisten sagen immer, es ist öffentliches Interesse. Wie wurde das im Fall von Gary Müller begründet? Man hat gesagt, dass seine komischen Bilder, die er herumgeschickt hat, die hat er aus dem Amtshaus geschickt, also einem öffentlichen Raum. Darum ist das öffentliches Interesse. Hätte er die aus seiner privaten Wohnung geschickt, wäre es nicht öffentliches Interesse. Gut, diese Argumentation ist ein bisschen scheinheilig. Natürlich versuchen die Medien bei jeder Gelegenheit öffentliches Interesse zu konstruieren, um damit ihre Story zu rechtfertigen.
Ja, sie schreiben ja ziemlich offen, Reporter wollen Ruhm, Primeurs, Schlagzeilen, Anerkennung. Wie viel Eitelkeit steckt denn im Journalismus?
Im Journalismus steckt sehr viel Eitelkeit. Journalisten sind eigentlich nicht Diener des Publikums, sondern sie sind Diener ihrer selbst. Der größte Erfolg eines Journalisten ist eigentlich, wenn seine Story von anderen Medien übernommen wird. Also wenn der Journalist eine Story raushaut und er kann am nächsten Tag in den anderen Zeitungen lesen, in den anderen Radios hören und vielleicht am Fernsehen sehen, was seine Story ausgelöst hat, das ist eigentlich für einen Journalisten das höchste der Gefühle.
Haben Sie selbst Geschichten publiziert, bei denen Sie rückblickend sagen, das war eher mein Ego als das öffentliche Interesse?
Wenige wissen Sie, ich war eigentlich als Journalist immer eher ein Angsthase. Also ich habe in meinem Leben nur einen einzigen Prozess wegen Persönlichkeitsverletzung gehabt. Einen einzigen, das war gegen Nationalrat Jean Ziegler, weil ich habe damals Jean Ziegler vorgeworfen, bei der Wahl der Bundesrätin Ruth Dreyfus und der Nichtwahl von Christiane Brunner im Hintergrund eine ziemlich üble Rolle gespielt zu haben. Er hat mich darauf eingeklagt. Das war die einzige Klage, die ich mal hatte. Die Klage endete dann vor Gericht mit einem Vergleich und Jean Ziegler und ich sind dann am nächsten Tag zusammen zum Mittagessen gegangen. Also ich bin nicht so ein Prototyp des harten Reporters, das war eigentlich nie meine Stärke.
Worauf sind Sie denn journalistisch besonders stolz?
Ja, stolz bin ich ja nicht. Stolz ist ein falsches Attribut im Journalismus. Man versucht einfach, ein möglichst interessantes Produkt herzustellen als Chefredakteur oder jetzt heute eine möglichst interessante Kolumne zu schreiben als Kolumnist. Stolz ist es nicht, das Kriterium ist die Resonanz. Also was haben Sie für ein Feedback auf Ihre Tätigkeit? Wenn der Feedback gut ist, freut man sich. Wenn der Feedback schlecht ist, sagt man sich, okay, das muss ich besser machen.
Ich frage in dem Fall anders, was war Ihre relevanteste Geschichte, rückblickend über all diese Jahre?
Das kann ich so nicht sagen. Ich kann nicht sagen, es gibt in meinem Journalistenleben ein Highlight, das alles andere überstrahlt. Es waren vermutlich politische Geschichten über Bundesräte, über Bundespolitik, bei denen ich eigentlich vermutlich die profiliertesten Stories abgeliefert habe.
Viele Menschen erleben Medien heute nicht mehr als Aufklärer, sondern als Tribunale. Meine Frage ist, moderner Journalismus manchmal näher an der Empörung als an der Wahrheit?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, der Empörungsjournalismus ist natürlich viel stärker geworden, eben, wir haben es anfangs schon diskutiert, seit die sozialen Medien hier eine Verschärfungsspirale in Gang gesetzt haben. Nur müssen wir sagen, wir können hier nicht einfach die Journalisten anklagen und sagen, hallo, ihr Journalisten, ihr seid immer schlimmer, immer gieriger und immer schlagzeilenorientierter geworden. Nein, wir müssen natürlich auch das Publikum betrachten. Das Publikum will solche Stories. Wissen Sie, auf einer Redaktion sieht man heute in einem Newsroom, Sie sehen in Sekundenschnelle, welche Stories beim Publikum ankommen, weil sie angeklickt werden und welche Stories nicht ankommen, weil sie nicht angeklickt werden. Nun, gehen Sie mal auf eine Redaktion und fragen Sie, welche Stories angeklickt werden und welche nicht. Die Story über das neue Raumplanungsgesetz, glauben Sie, das wird angeklickt? Nein. Die Stories über Eishockey-Trainer Fischer, der mit einem gefälschten Zertifikat in der Welt herumreist, wird die angeklickt. Aber wie verrückt!
Die zugespitzte Frage in diesem Zusammenhang wäre, gibt es heute mehr schlechte Journalisten oder mehr schlechte Medienhäuser? Anders gefragt, war es für Sie typisch, dass das Schweizer Fernsehen diese Geschichte gebracht hat oder war das atypisch?
Gut, das Schweizer Fernsehen hat mich nicht überrascht, weil der ehemalige Fernsehdirektor Peter Schellenberg hat schon immer gesagt, das TV-Medium ist ein Boulevardmedium, weil Die Berichte sind kurz, man hat nicht viel Zeit, man muss es auf den Punkt bringen und man will Öffentlichkeit erzeugen, man will Resonanz. Insofern hat mich das nicht überrascht. Das Schweizer Fernsehen ist ja keine moralische Instanz, sondern dort arbeiten Journalisten, die vorher beim Tagesanzeiger waren oder bei Tele Zürich waren oder wo auch immer. Es sind normale Journalisten, die nach den normalen journalistischen Kriterien funktionieren. Und das normalste journalistische Kriterium ist, ich will, dass meine Story gelesen, gehört und gesehen wird.
Okay, eine letzte Frage. Woran erkennt ein Zuschauer, ein Leser oder ein Hörer guter Journalismus, noch bevor er weiß, ob die Geschichte überhaupt stimmt?
Der Zuschauer, der Zuhörer, der Leser, er kann das im Moment nicht entscheiden. Er kann es vermutlich 24 Stunden später entscheiden, wenn er andere Meinungen, andere Betrachtungsweisen und andere Sichtweisen zu diesem Fall zur Kenntnis genommen hat. Aber im Moment kann er nicht entscheiden, ist diese Story echt oder ist diese Story getürkt.
Das war Kurt Zimmermann im Gespräch mit Kontrafunk zum Thema guter oder schlechter Journalismus. Herr Zimmermann, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
War mir ein Vergnügen. Danke.
Die Schule war einmal das stille Erfolgsmodell der Schweiz. Heute zeigen internationale Vergleichsstudien ein anderes Bild. Sinkende Leistungen in Lesen, Schreiben und Mathematik, steigende Kosten, überforderte Lehrpersonen, verunsicherte Eltern. Jeder vierte Jugendliche verlässt die obligatorische Schulzeit und kann den Text, den man ihm vorlegt, nicht verstehen. Entwicklungen, die in Deutschland noch ausgeprägter sichtbar sind, machen also auch vor der Schweiz nicht Halt. Und mitten in dieser Debatte kürzlich platzte das Manifest Wendepunkt Bildung, ein Aufruf von erfahrenen Pädagogen, Psychologen, Schulleitern und Bildungspolitikern der Schweiz. Und das hat heftige Reaktionen ausgelöst. Zustimmungen aus der Praxis, Widerstand von den pädagogischen Hochschulen. Einer der Initianten sitzt heute bei uns, Bildungsdirektor Rees Schmid. 16 Jahre lang führte er als Bildungsdirektor den Kanton Nidwalden, länger als jeder andere amtierende Bildungsdirektor des Landes. Der ehemalige Militär- und Testpilot des Kampfjets FA-18 galt nie als Verwalter des Bestehenden, sondern als unbequemer Mahner. Und kurz vor seinem Abschied aus der Politik blickt Rees Schmid zurück bei uns bei Kontrafunk. Herr Schmid, herzlich willkommen bei der Sendung Schweizer Stunde.
Guten Tag, besten Dank für die Einladung.
Herr Schmid, Sie hätten Ihren politischen Abgang ruhig gestalten können. Stattdessen aber traten Sie kurz vor Ihrem Rücktritt noch einmal mit dem Manifest Wendepunkt Bildung an die Öffentlichkeit. Warum gerade jetzt?
Es rührt daher, dass ich mich vor 16 Jahren bewusst für die Bildung beworben habe, als Direktion, als Departement, im Wissen oder in der Überzeugung, dass Bildung in einer Gesellschaft, in einer Nation das wichtigste Fundament ist von eigentlich allen anderen Institutionen. Ein Land, eine Nation ist so gut wie ihr Bildungssystem. Ich habe bereits dazu mal Punkte gesehen, die ich als Korrektur oder änderungsbedürftig ansah und habe mich deshalb nach der Wahl in die Regierung für die Bildung entschieden. Und das Ganze hat mich natürlich jetzt 16 Jahre begleitet mit intensiven Punkten, die noch heute aktuell sind und korrekturbedürftig sind, aber auch Punkten, die wir in unserem Kanton zum Teil realisieren und optimieren konnten.
Um gleich einen Überblick zu bekommen, welche Punkte im Bildungssystem betrachten Sie als hauptsächlich korrekturbedürftig?
Grundsätzlich geht es darum, dass wir die Grundkompetenzen wieder stärken und in den Fokus stellen Und damit wir das können, brauchen wir auch eine entsprechende Anpassung vom Gesamtsystem. Ich spreche das integrative Schulsystem an. Das voll integrierte Schulsystem in Nidwalden ist seit gut 15 Jahren Tatsache. Heute sehen wir gewisse Tendenzen und Ergebnisse, die unbedingt dazu führen, eine Änderung zu machen und das integrative System markant anzupassen und zugunsten von anderen Unterrichtsarten und Klassenstrukturen wieder entsprechend die Korrekturen vorzunehmen.
Das Manifest der Gruppe Wendepunkt Bildung umfasst natürlich viel mehr. Sie will auch den Klassenlehrer stärken und so weiter. Das hat schweizweit Schlagzeilen gemacht. Haben Sie das erreicht, was Sie wollten? Oder war es mehr mediale Aufmerksamkeit als politische Wirkung?
Ich denke, dass das nicht digital sofort geändert werden kann. Wichtig war dieser heterogene Aufruf einer Fachgruppe aus verschiedensten Bereichen, um aufzuzeigen, das ist apolitisch, sondern das kommt aus fachlicher Besorgnis über den heutigen Zustand. Und die von Ihnen angesprochene Stärkung der Klassenlehrperson ist ebenfalls ein Punkt, den wir unbedingt angehen müssen, damit der Auftrag, den eine Lernperson in einer Klasse hat, wieder wahrgenommen werden kann, ohne zu viele administrative und organisatorische Nebenarbeiten, die heutzutage gemacht werden müssen.
Welche Reaktionen aus dem schweizweit begleiteten Aufruf haben Sie erhalten, beispielsweise aus der Lehrbasis oder auch sonst von Ihren Kollegen Bildungsdirektoren?
Interessanterweise herrscht Schweigen. Ich habe keine einzige negative Kritik gehört. Hingegen aus dem Fachbereich auch keine Zustimmung. Ich denke eher, dass die Reflexion, die gemacht wurde durch diese Gruppe Wendepunkt Bildung, in vielen Köpfen und erfahrenen Fachpersonen wohl bekannt sind, man sich aber im Moment noch nicht entsprechend öffentlich äußern will, weil ein entsprechendes Auftreten in der Öffentlichkeit braucht doch eine entsprechende mutige Überzeugung, damit man auch kritische Punkte anspricht.
Auffällig war für mich, wie schnell sich insbesondere die pädagogischen Hochschulen gegen ihre Thesen gewehrt haben. Hat Sie diese Abwehr überrascht oder hat Sie diese in Ihrer Kritik sogar bestätigt?
Ich denke, es war eine Bestätigung der Kritik, die von unserer Gruppe auch entsprechend aufgeführt wurde. Und es ist insofern die einzige Kritik, die wir öffentlich gehört haben von Seiten der pädagogischen Hochschulen. Ich bin überzeugt, dass Sie entsprechend der heutigen Situation unbedingt Anpassungen in der Lehrpersonenausbildung machen müssten, damit wir unserem Grundauftrag an der Volksschule wieder gerecht werden können mit unseren jungen, frisch ausgebildeten Lehrpersonen.
Die Gruppe Wendepunkt Bildung spricht ja von fehlendem Praxisbezug und teilweise ideologischer Prägung der pädagogischen Hochschulen. Ist das das eigentliche Kernproblem?
Aus unserer Sicht sind die pädagogischen Hochschulen zu weit weg von der aktuellen Situation an den Schulen. Es sind ideologische und theoretische Überzeugungen, die dort entsprechend eingebracht werden und vermittelt werden, mit dem Resultat, dass junge Lernpersonen oft bei ihren ersten praktischen Stellen, die sie antreten, rasch überfordert oder so stark gefordert sind, dass sie die Freude verlieren und den Beruf, den sie gelernt haben, frühzeitig wieder abgeben.
Wie haben Sie das gemerkt, dass es Probleme mit den pädagogischen Hochschulen gibt? Wie ist diese Thematik bei Ihnen überhaupt entstanden?
Grundsätzlich kennt man Rückmeldungen von Eltern, vor allem in einem kleinen Kanton, respektive auch die Gespräche an den Schulen. Ich habe das Privileg, dass ich jedes Jahr in allen Gemeinden die Schulen besuche, mich austausche mit Lehrpersonen, Schulleitern, wie auch den Schulbehörden Und mit diesen Gesprächen und dem mittlerweile über Jahre aufgebauten gegenseitigen Vertrauen gibt es natürlich auch entsprechende Rückmeldungen. Und von Elternseite wie auch von Fachlehrpersonen sind diese Eindrücke respektive diese Einschätzungen an den pädagogischen Hochschulen mehrfach bestätigt worden.
Sie haben ja die Pädagogische Hochschule im Kanton Luzern mal zu sich eingeladen oder die Bildungsdirektoren der Innerschweiz haben das getan und Sie haben wahrscheinlich diese Kritik auch mal vorgetragen. Haben sich die pädagogischen Hochschulen jemals ernsthaft auf ihre Kritik eingelassen?
Meines Wissens nicht. Ja, das ist so. Wir haben als Zentralschweizer Bildungsdirektoren die drei Rektorinnen und Rektor eingeladen für einen Austausch mit der Frage, wo ihre Grundsätze, ihre Grundausrichtungen sind für die Zukunft. Insofern war interessant, dass die Einladung für sie überraschend war und dann die entsprechenden Stellungnahmen sehr oberflächlich in dem Sinn, dass man sich nicht festlegen wollte und so der Eindruck für uns entstand, eigentlich sollte sich die Politik bei uns nicht einmischen und sich um ihre Bereiche kümmern.
Nun, die pädagogischen Hochschulen werden ja von den Kantonen finanziert. Da könnten Sie ja den Geldhahn einmal ein bisschen zudrehen. Haben Sie dieses Instrument mal gebraucht, je angedroht?
Es bedingt natürlich eine Gruppe wie die Zentralschweizer Gruppe Bildungsdirektoren oder die Nordwestschweizer Gruppe oder die Ostschweizer Gruppe. Ein Kanton alleine kann das nicht machen und insbesondere ist es schwierig mit einem Kanton, der kein Standortkanton ist für eine pädagogische Hochschule, sich dann entsprechend Gehör und Gewicht verschaffen. Nicht zuletzt, wenn man ein kleiner Kanton ist.
Rückblickend, das haben Sie einmal gesagt, hätte ich mir die pädagogische Hochschule früher genauer anschauen müssen. War das einer Ihrer größten politischen Fehler?
Ja, das hätte ich gerne besser gemacht am Anfang, tiefer in die Lektionentafeln, in die Strukturen der Ausbildung der Lehrpersonen an pädagogischen Hochschulen hineingeschaut. Ich habe es gemacht, aber zu wenig und vermutlich hätte ich noch eher die Initiative wahrgenommen, um dort entsprechend Einfluss zu nehmen. Wobei das eben, wie gesagt, für eine einzelne Bildungsdirektion wie aus dem Kanton Nidwalden das schwierig ist. Man braucht dann entsprechende Mehrheiten.
Was mir so zusammenfassend aufgefallen ist, die pädagogischen Hochschulen waschen die Hände in Unschuld, indem sie sagen, die Gesellschaft habe sich verändert, die Rolle der Eltern und so weiter, und das habe das Manifest bzw. ihre Gruppe nicht berücksichtigt. Ist die Rolle der Eltern, die tatsächlich kaum vorkommt, ein blinder Fleck in diesem Manifest?
Es spielt sehr vieles zusammen für die heutige Situation. Es ist die Gesellschaft, es sind die Eltern, es ist die ganze Schulstruktur, die sich entsprechend verändert hat. Grundsätzlich gibt es ganz klar Bereiche, die als gut gemeinter Versuch und Projekt eingeführt wurden mit einer Reform. Mittlerweile lange genug ausgeführt wurde, dass man feststellen kann, es hat sich nicht bewährt, es gibt sogar Probleme. Und die Bereitschaft, das sich einzugestehen bei den entsprechenden Verantwortlichen, sowohl in Politik wie im Fachbereich, im Bildungsbereich, diese Bereitschaft ist sehr klein oder noch nicht vorhanden.
Die pädagogischen Hochschulen zeigen ja sehr gerne mit den Fingern auf die anderen, aber trotzdem, die Eltern haben die heute zu wenig Verantwortung im Bildungssystem, vernachlässigen sie ihren Nachwuchs oder im Gegenteil schwatzen sie zu viel drein.
Es gibt viele Reklamationen oder Bemerkungen aus dem Lehrpersonenkreis, dass die Eltern zum Teil massiv versuchen, Eingriff zu nehmen oder sich sogar auf dem Rechtsweg entsprechend für ihre Kinder einsetzen. Das ist ein neuer Trend, der ist nicht gut. Ich akzeptiere den nicht bei mir im Kanton und wenn immer möglich, werden wir das eskalieren bis auf die höchste Stufe, bevor der Rechtsweg eingenommen wird.
Was heißt das, Sie nehmen das nicht hin oder was setzen Sie dem konkret entgegen?
Indem ich allen Lehrpersonen jährlich wieder gesagt habe, wenn es Probleme gibt mit den Eltern, neben den normalen Elterngesprächen, die stattfinden sollen und müssten, wenn es Probleme gibt, die die Arbeit der Lehrpersonen belasten oder zum Teil verhindern, dann ist es die Pflicht der Schulleitungen, dieses Thema zu übernehmen. Wenn das bei den Schulleitungen nicht gelingt, kommen die politischen Behörden der Gemeinde in die Verantwortung. Und wenn das nicht reicht, habe ich mich jeweils immer zur Verfügung gestellt, als Bildungsdirektor direkt mit diesen Eltern Kontakt aufzunehmen.
Könnte man auch sagen, dass die heutige Schulkrise und die schlechten Resultate eine Gesellschaftskrise, eine Erziehungskrise ist?
Ein Teil dieser Aussage könnte man bestätigen. Das hängt sicher davon ab, wie stark die Eltern heute ihre Erziehungs- und im Haus Bildungspflicht und Unterstützung, Betreuung wahrnehmen gegenüber dem, was früher der Fall war. Es ist natürlich im Bereich der sogenannten Chancengleichheit für alle, gibt es eine Nivellierung generell nach unten. Und das hat schlussendlich schlechte Folgen und schlechte Auswirkungen für die schwachen Schüler, für die guten Schüler, wie auch für behinderte Schüler. Die ganze Klasse in ihrem Niveau sinkt aufgrund der sogenannten geforderten Gleichberechtigung und Chancengleichheit.
Jetzt herrscht ja das große Schweigen, haben Sie gesagt. Und der Bildungsbericht, der jüngste, der in der Schweiz vorliegt, streift dieses Thema der Qualität, die Qualitätseinbuße, der Bildungsabbau nur am Rande, thematisiert es nicht wirklich. Wie geht es weiter? Welchen Kurs wird jetzt auch nach diesem Manifest das Schulsystem nehmen?
Der Bildungsbericht ist ein großes, sehr gutes Werk mit der Reflexion der Situation in der Bildung auf allen Stufen in unserem Lande. Er erscheint grundsätzlich alle 4 Jahre und ist ein wertvolles Führungsinstrument. Und wenn man ihn entsprechend liest und auch entsprechend interpretiert, kann man sehr wohl die Schwächen und die aktuellen Probleme, die zu lösen wären, herauslesen. Die Frage ist auf politischer Ebene, wie bereit ist man, die entsprechenden Schwerpunkte zu erkennen und sie auch entsprechend öffentlich zu äußern und den Korrekturbedarf auch über die ganzen Kantone, also als ganze Schweiz, anzuerkennen und entsprechend zu initialisieren.
Aber wie geht es jetzt mit eurer Gruppe, die vielleicht eben zu wenig Gehör oder zu wenig Durchschlagskraft jetzt zeigt? Wie geht es weiter? Werden sie nachfassen?
Das ist offen. Man wollte zuerst jetzt einmal die heterogene Präsentation und Lagebeurteilung öffentlich machen. Jetzt geht es darum, die entsprechenden Reaktionen abzuwarten, zu analysieren. Und ob und wie und wer weitermachen wird, ist im Moment nicht bestimmt.
Blicken wir mal noch zurück auf Ihre 16 Jahre Amtszeit. Als Sie das Amt übernommen haben im Kanton Nidwalden-Riesschmied, trug der Kanton bei den PISA-Ergebnissen praktisch die rote Laterne der Schweiz. Für einen leistungsorientierten Politiker wie Sie sind, muss das ein Schock gewesen sein. Was war damals Ihr erster Gedanke? Rote Laterne, Kanton Nidwalden.
Es war nicht direkt die PISA-Studie selber, sondern es waren die Verhältnisse an den Stundentafeln in den Kantonen. Ich habe dort früh festgestellt, dass in der Zentralschweiz, insbesondere in Nidwalden, über die Jahre entsprechende Lektionen in Deutsch und Mathematik abgebaut wurden, zugunsten von Fremdsprachen und anderen Fächern, und zwar sehr massiv im Vergleich zu anderen Kantonen, die ihre Lektionenzahlen bei den Grundkompetenzen hochgehalten haben. Ich habe mich dann jeweils verglichen mit dem dazu mal führenden Kanton, diesbezüglich Kanton Wallis. Und ich musste feststellen, dass in der Primarschule, 1. bis 6. Schuljahr, im Kanton Nidwalden 1 Jahr weniger Schule gegeben wurde als im Kanton Wallis, das heißt rund 1000 Lektionen weniger. Und da muss man sich entsprechend dann nicht wundern, wenn gewisse Qualitäten sinken. Und das war mitunter dann eine entsprechende Begründung, damit wir die Lektionenzahlen wieder mit politischer Unterstützung wieder aufgebaut haben. Wir haben also in Deutsch und Mathematik je rund 270 zusätzliche Lektionen wieder eingeplant. Das Resultat währt über Jahre, bis man da eine Korrektur sieht. Man sieht eine Tendenz bei uns, aber wir sind noch nicht dort, wo wir wollen.
Das ist ja eine enorme Differenz auf 6 Schuljahre, ein Jahr verlieren. Wie konnte es so weit kommen? Das ist ja unglaublich.
Hängt zusammen mit entsprechenden Fächern, die priorisiert wurden. Das integrative Schulsystem in unserem Kanton, wir waren der erste Kanton, der vollumfänglich integrative Schulung geplant hat. Entsprechend wurden auch die Lektionenzahlen in den verschiedenen Fächern entsprechend angepasst. Und das war nicht nur in Nidwalden so, aber grundsätzlich in der Zentralschweiz hat man diese Lektionenzahlen jetzt mit dem Lehrplan 21 wieder korrigieren müssen. Wir haben das vorher gemacht. Ich kann auch sagen, dass der Kanton Schwyz das am wenigsten reduziert hat und demzufolge auch immer bessere Resultate hatte im kantonalen Vergleich als die anderen Kantone. Der Kanton Schwyz hat die Lektionenzahlen nie so reduziert wie die anderen Kantone.
Als Sie, Herr Schmid, an diesen Analysen arbeiteten, wurden Sie intern ausgebremst von Menschen, die eigentlich an den Lösungen hätten mitarbeiten sollen. Was war damals konkret passiert?
Ja, das ist so. Aufgrund des Bildungsberichtes 2010 habe ich diese Zahlen festgestellt, habe dann entsprechend auch nachgefragt, warum wir dort praktisch am Schluss sind mit der Anzahl Lektionen pro Jahr. Und die Antwort war dann schon sehr ausweichend und zum Teil auch unter der Aussage, die haben die falschen Zahlen genommen. Es hat mich dann rund 2 Jahre persönliche Analyse gebraucht, um festzustellen, dass es so ist und dass wir dringenden Handlungsbedarf haben, diese Lektionen wieder aufzubauen.
Standen Sie bei Ihren Entscheiden immer allein oder hatten Sie wirklich politische Unterstützung?
Politische Unterstützung gibt es zum Teil parteipolitisch, aber die beste Unterstützung, die in diesen schwierigen Jahren, wo man mehr oder weniger immer dem Gegenwind ausgesetzt war, war dann schon die Rückmeldung von älteren, erfahrenen Lehrpersonen, die zu mir sagten, hinter vorgehaltener Hand, du hast recht, was du machst, wir warten schon länger darauf, wir können es dir nur nicht öffentlich sagen und zudem hast du die falsche Etikette auf der Stirn. Das heißt, ich bin aus der falschen Partei.
Sie haben sich ja deswegen auch einmal als einsamer Rufer in der Wüste bezeichnet. Sind Sie das 16 Jahre lang geblieben oder hat sich da was verändert?
Ich war schon nicht immer alleine und gewisse Themen wurden immer als einer Minderheit mitgetragen. Aber grundsätzlich in den Grunderkenntnissen meinerseits, die sehr wohl fachlich persönlich sind, aber diese Erkenntnisse insbesondere gegenüber der integrativen Schulform, die korrigiert werden muss, oder das unsinnige Schreiben nach Gehör oder 2 Fremdsprachen in der Primarschule, also 2 Fremdsprachen zu viel. Das sind alles Punkte, wo man sich dann schon ein bisschen alleine vorkommt, wenn man diese vorbringt.
Sie haben jetzt immer wieder die integrative Schule erwähnt. Für unsere Zuhörer, das bedeutet, dass schwierige und schwache Schüler zusammen mit normalen und leistungsstarken Schülern im gleichen Klassenzimmer unterrichtet werden. Was ist eigentlich das große Problem? Warum kritisieren Sie das, Herr Schmid?
Ja, das heutige integrative System muss markant reduziert werden. Es braucht temporäre Förder- und Sonderklassen, sonst kommen die schwachen und benachteiligten Schüler weiterhin zu kurz, aber auch die Regelklasse mit den normalbegabten Schülern kommt zu kurz, wenn in einer Klasse alles integriert ist. Ebenfalls das selbstorganisierte Lernen ist gut für gute Schüler, aber ein Großteil der Schüler, mittelmäßig begabte Schüler und schwache Schüler, kommen in diesem System zu kurz. Und das ist auch eine große Belastung für die Lehrpersonen.
Mittlerweile ist ja in vielen Kantonen und auch von den Lehrpersonen Unterstützung zu erhalten, weil es tatsächlich ein Problem ist. Und trotzdem dauert es politisch so lange, bis offensichtliche Probleme in der Schweiz geändert werden. Warum dauert das so lange?
Ich denke, es ist grundsätzlich die politische Akzeptanz, dass Veränderungen nötig sind, die ist nicht da oder man ist nicht bereit, dass man in gewissen Bereichen auf dem falschen Pfad ist, das entsprechend auch sich einzugestehen als Politiker, auch wenn man nicht der Verursacher war dieser Situation. Das sind Punkte, die heute stark einer Veränderung verlangen und eben von der Politik nicht erkannt werden wollen oder aus falscher Überzeugung meiner Ansicht nach entsprechend vertreten werden. Ein weiterer Punkt, es ist mir wichtig, das hier zu sagen, die bürgerlichen Parteien haben politisch natürlich über Jahrzehnte die Bildung, daneben auch die Gesundheit und soziale Systeme mehrheitlich den linken und grünen Parteien überlassen und haben sich viel zu wenig mit der Bildung auseinandergesetzt. Und daher kommt jetzt dieser große Bedarf an Anpassungen und Änderungen, wie man sie in den Kantonen verfolgen kann mit parlamentarischen Vorstößen in verschiedenen Bereichen. Also es geht etwas, das ganze Problem ist einfach unglaublich träge, das ganze Bildungssystem. Es ist gleich träge wie eine Armee oder ein Tanker auf großer See, wenn er Kurs ändern muss. Und was schade ist und mich persönlich schmerzt, ist, all die Schüler, die jetzt in diesen Jahren durch die Schule gingen, die haben nicht bestmöglichst profitieren können von dem, was ihnen der Schulauftrag eigentlich zugestehen müsste.
Die integrative Schule wird also in der bestehenden Form in vielen Kantonen in der Schweiz angegriffen mit politischen Vorstößen. Wie zuversichtlich sind Sie jetzt, dass sich wirklich etwas ändert? Weil man stellt auch fest, dass sich die Verwaltung gegen Änderungen sträuben.
Ja, ich bin zuversichtlich, dass sich etwas ändert, zwingend. Wenn wir unser Bildungssystem, das einmal gut war, und jetzt nicht mehr so gut ist, wieder gut machen wollen, muss es ändern. Diese Einsicht muss kommen. Es dauert aber lange und ich werde das in meiner Amtszeit nicht mehr erleben. Aber ich bin froh, wenn politische Vorstöße aus allen Bereichen diesbezüglich jetzt kommen und entsprechend Druck machen, dass man sich auf Bewährtes zurückbesinnt. Man soll nicht in die Vergangenheit zurückgehen und alles mit Vergangenheitslösungen bringen, aber was bewährt war, sollte man pflegen und daneben auch offen sein für Neues.
Das ist doch mal ein Ausblick. Das war Rees Schmid, der dienstälteste Bildungsdirektor der Schweiz, bis zum letzten Amtstag überzeugt davon, dass die Schule wieder stärker an Leistung, Praxis und Verantwortung ausgerichtet werden muss. Vielen Dank, Herr Schmid, für dieses Gespräch.
Danke von meiner Seite.
Das war die Sendung «Schweizer Stunde» hier im Kontrafunk. Die Sendung wird wiederholt heute um 15 und um 21 Uhr und morgen Dienstag um 16 Uhr. Außerdem finden Sie die Beiträge in unserer Mediathek wie auch alle anderen Inhalte unter kontrafunk.radio zum Nachhören und Weitersenden. Neues aus der Schweiz gibt es wieder nächsten Montag, dann mit meiner Kollegin Corinna Ziggerli. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Wahl.